Sag mal, Claudia, warum habe ich hier eigentlich für so einen simplen Switch-Tausch, warte mal, 1, 2, 3, mindestens 20 Seiten Papier bekommen?
Because it's iconic. And I love to do iconic shit.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen, Folge 52 vom Wartungsfenster vom 31. Januar 2024. Mit mir dabei meine Planungsfee.
Die Claudia, hi.
Genau, und ich bin das schmucke Beiwerk am Wochenende gewesen.
Jetzt aber 20 Seiten waren das aber nicht. Und ich habe sie nicht ausgedruckt.
Stimmt, du hast sie nicht ausgedruckt.
Ich habe sie nicht ausgedruckt.
Das erste war, was dann zur Rede kam, ja, das sollten wir ausdrucken.
Aber das hast du doch angefordert, den Ausdruck.
Wir müssten jetzt mal ein bisschen den Zuhörenden mal ein bisschen Kontext geben.
Denn, ich dachte, wir plaudern hier nur.
Die Eltern unter euch, unter den Zuhörenden, die werden das kennen. Irgendwann gibt es im Elternsein so den Punkt, wo die Kinder dann das ein super Abitur hinlegen oder einen guten Abschluss in der Ausbildung. Ein Moment, wo man dann halt einfach stolz ist, wo man sich so ein Tränchen verdrückt und sagt, ich kann diesem Kind nichts mehr beibringen. Ich glaube, am Wochenende hatte ich genau diesen Moment. Ich kann dieser Frau nichts mehr beibringen. Ich kann jetzt beruhig abtreten.
Kannst dich jetzt auf deine Geschäftsführerfarm zurückziehen.
Genau, auf meinen Landsitz in der Eifel. Nach langer Zeit hatten wir mal wieder einen Wochenendeinsatz.
Ja, das machen wir tatsächlich gar nicht mehr so oft.
Genau. Habe ich am Wochenende, gestern war Sonntag, wir nehmen an einem Montag auf und am Samstag hatten wir unseren Wochenendeinsatz. Ich hatte das gestern auf einer Kinderkarnevalssitzung. Ich kann ja mit Karneval nicht viel anfangen, ne? Das war nur mal härter.
Ja, das ist die Steigerung, ne, von Karneval, Kinderkarneval.
Also, die Kinder hatten Spaß, alles gut, aber du sitzt dann da irgendwie 3 Stunden eingepfercht auf irgendwelchen Bänken.
Ja.
Kannst dich quasi nicht bewegen, es ist laut, es ist stickig.
Klingt ein bisschen so, als ob der Samstag entspannter gewesen wäre.
Oh, definitiv. Definitiv. Okay. Und da hatte ich dann mit einem anderen Vater mich noch unterhalten, der ist Projektleiter bei einem größeren Unternehmen, auch in der IT, und wir kamen irgendwie drauf und er sagte auch so, ja, ne, früher haben wir uns die Wochenenden um die Ohren geschlagen und dann kam er so, ja, das ist natürlich nennenswert weniger geworden. Also ja, irgendwie hat schon, dieses ganze, ne? Thema so Netzwerk, mhm, so oder Server-Virtualisierung, ne, hat da ja ganz viel möglich gemacht. Ne? Alles, was wir früher am Wochenende machen mussten, machen wir jetzt unter der Woche. Einfach, weil wir in der Lage sind, Workloads einfach von A nach B zu schieben und hin und her. Mhm. Aber da wir ans Netzwerk dran mussten, also die Netzwerk ist ja die Basis für alles, ja. Wenn das Netzwerk down ist, hilft dir auch die Cloud nix.
Ja.
Mussten wir am Wochenende ran.
Ja. Und in dem Fall eben nur ein Switch-Tausch.
Oh, der war aber schwer.
Ja, der war schon. Der Switch war schwer.
Wir haben ein bisschen Cisco Core-Equipment abgerissen und schöne Arubas dafür reingeschraubt. Vielleicht magst du das mal ausführen, weil du hast da ja quasi sehr viel Hirnschmalz in diese ganze Planungsphase reingesteckt, sodass wir am Ende wirklich mit einem Drehbuch da ankamen.
Ich habe tatsächlich ein Drehbuch geschrieben, ja. Ja, also wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Liste, was wir in welcher Reihenfolge machen, und es war aber eher der Tatsache geschuldet, dass das ein neuer Kunde ist, den kennen wir noch nicht so lang, da kennen wir das Netzwerk nicht so wie unsere Westentasche, wie bei so manch anderem Kunden. Und hatten da dementsprechend eben auch viele Fragezeichen immer noch im Kopf, weil wir eben nicht wussten, okay, ne, das sieht aus wie ein altes WLAN, wird es noch gebraucht, muss ich das hier nur durchreichen, brauche ich diesen Port noch, weil der ist jetzt seit 8 Wochen down, ist der vielleicht noch irgendwo umgezogen worden oder ist da nur jemand in Urlaub und so weiter und so fort. Also viele, viele Fragezeichen, und je mehr Fragezeichen du hast, desto mehr hast du das Bedürfnis, das vorher einmal gedanklich durchzuspielen. Haben dann entsprechend, habe ich mir dann vorher die Zeit genommen, das Ganze einmal durchzuskripten, wie es geplant ist, wann, ne, in welcher Reihenfolge wir die Schritte tun und ja, auch am Ende mit einer schönen Excel-Liste, welcher Port wohin und so weiter. Und
ja, wobei, da haben die Kollegen ja extreme Vorarbeit geleistet.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war, ich will das auch gar nicht, ne, das war extrem gutes Teamwork, ne, weil da sind auch Kollegen von uns vorher noch hingefahren, haben da die Kabel aufgenommen, was wohin geht. Ja, das alles zusammen hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ja, kann man nicht anders sagen. Also wir haben da, mussten ja dann auch diverse, also ne, Core Equipment heißt ja, da kam eine Menge Glas an, aber da lag noch mehr Kupfer drauf, ne, so wie man das halt vor ein paar Jahren noch gemacht hat. Hast halt irgendwelche fetten Chassis-Switches gehabt, in diesem Fall war es halt so ein Cisco 4510. Da waren allein, ich glaube, 4x48 Port-Module drin. Die waren zwar nicht ganz voll, aber ich sag mal so, 100 Ports waren da locker drauf, ne?
Ja, ja, auf der Seite vom
auf der Seite, genau. VSS, wir haben das Gleiche nochmal in einem anderen Raum und da sieht es noch ein bisschen schlimmer aus.
Der ist noch was voller. Das kommt also nochmal auf uns zu, nochmal an einem Wochenende. Wir hatten fairerweise, wir hatten 2 Tage geplant, sind dann aber doch mit einem hingekommen.
Vorbereitung ist alles.
Vorbereitung ist alles.
Und ich meine, du wirst das kennen, ne? Auch ich habe ja in der Vergangenheit immer so einen Hang zur Detailplanung bewiesen und legendär sind diese nicht mehr ausdruckbaren Mindmaps, die ich gebaut habe.
Ja, ja, ich hatte die ja einmal gesehen und ich erinnere mich noch vor langer, langer Zeit, als ich dann mal, als du in Urlaub warst und ich gerade mal irgendwie ein paar Monate hier dann irgendeinen Task machen sollte, den üblicherweise du gemacht hättest und zeitlich ließ es sich nicht bis nach deinem Urlaub legen. Da hatte ich dann auch irgendwie für sowas, was war das damals, eine Lumen bereitstellen auf einer Dreipaar oder sowas, eine riesige Mindmap gebaut, einfach weil ich keinen einzigen der Arbeitsschritte irgendwie so aus dem Ärmel geschüttelt hätte.
Ja gut, es war ja, glaube ich, nicht nur die Lumen, ne? Das war ja dann das Mapping, ESXer hier und her,
klar.
Und dann die ganzen verschiedenen Schritte einmal durchplanen.
Ja, klar, aber das absurd. Aber ja, ich habe mir das voll mit den Mindmaps von dir durchaus abgeguckt.
Ja gut, je besser man eine Umgebung kennt, desto mehr kann man halt Planung oder desto eher kann man Planung weglassen und halt improvisieren. Ne? Aber auch bei den Kunden oder bei den Umgebungen, die wir ja in- und auswendig kennen, auch da wirst du natürlich immer wieder Changes haben, wo du dann halt eine sehr, sehr, sehr detaillierte Vorplanung machen musst. Aber dann hast du eben auch so Tage wie gestern, wo das dann halt einfach total zündet und wir da am Ende rausgehen, es funktioniert einfach alles und korrigier mich, heute war ja quasi Tag 1.
Gar nichts.
Und es kam gar nichts, ne?
Überhaupt nichts, keine Störungen. Also nicht, keine Störungen, die wir in irgendeiner Form mitbekommen hätten, wo wir noch irgendwas hätten machen müssen.
Sehr, sehr schönes Teamwork gewesen, auf jeden Fall. Da kann man mal sehen, ja, wir kennen uns mit Netzwerk aus.
Ein bisschen.
Trotzdem sind wir angeranzt worden. Oder ich bin angeranzt worden.
Oh.
Ja, ich will das hier anprangern. Und zwar Stichwort MLEC und Stacking.
Ja, ich habe das jetzt extra übertitelt mit Errata, weil dann hast dich vielleicht auch falsch ausgedrückt.
Dabei weiß jeder, was gemeint ist. genau, wir müssen das an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen aufdröseln, weil wir in der letzten Folge an der einen oder anderen Stelle die Begrifflichkeiten ein bisschen wie Konfetti durch die Luft geworfen haben.
Ja.
Stichwort Multichassis, Lag und was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Multichassis und Stacking und was ist denn dann der Unterschied zwischen einer Multichassis-Lag und einer normalen Lag? Um das vielleicht nochmal ganz klar zu machen, wir reden von Multichassis immer dann, wenn wir 2 Chassis haben, egal ob das jetzt wirklich Chassis oder Fixport ist, wir haben aber eine getrennte Control- und Dataplane. Ne? Also Aruba VSX zum Beispiel. Du hast 2 Switches. Die sind jeder für sich. Ne?
Ja, ich überlege gerade, ob Cisco VSS, weil ist es nicht.
Nee. Egal. Stacking oder klassisches Stacking ist halt genau das, du hast mehrere physikalische Switches, weil logisch ist das Ding eins. Ja? Das heißt, die verschiedenen Chassis oder halt auch Fixport-Switches werden einfach über eine Port oder vorangestellt mit einer ID, wird die Portnummer dann identifiziert. Und natürlich, wenn du halt physikalisch mehrere Switches hast und du hast logisch einen Switch, dann ist es auch nur eine Link-Aggregation, während eine Multi-Chassis-Lag ja immer noch erfordert, dass die beiden Control-Planes sich halt noch irgendwie untereinander abstimmen.
Ja.
Ja. Und dann gab es noch die Frage, da waren wir uns ja im Podcast auch nicht ganz einig, HP Provision, bezeichnet das jetzt die Software oder den ASIC? Du sagtest ja, es ist die Software. Mhm. Ich sagte, es ist der ASIC. Der Falk sagte auch, es ist die Software. Und am Ende des Tages haben wir wohl beide recht.
Ja? Sieht so aus. Why not both? Sieht so aus.
Also wir haben dann auch noch ein bisschen
rumgegoogelt und
fanden dann die Weise darauf, dass Provision wohl
schließt sich nicht gegenseitig
sowohl
aus.
Sowohl die Software als auch den ASIC bezeichnet. Das dazu. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder angeranzt, weil ich irgendwas durcheinander geworfen habe. Der Falk hat übrigens angeboten, nochmal einen Proxmox-Vorführtermin zu machen. Oder die Termine werden wir dann, oder den Termin werden wir dann in der Telegram-Gruppe einmal wieder teilen. Da müssen wir uns nochmal einen Termin raussuchen, wo wir dann auch beide dabei sein können. Das hat ja beim letzten Mal ganz guten Anklang gefunden.
Mhm. Nur wir waren schändlicherweise.
Ja, wenn uns jetzt die Telekom nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, ne? Beim letzten Mal war es ja auch so. Ja. Ich musste nicht zum Zoll.
Du musstest nicht zum Zoll.
Ich musste nicht zum Zoll.
Du musstest, aber du hast ein Paket in Köln abzuholen.
Genau, richtig. Stellt sich raus, Köln ist dann doch in der Eifel.
Ach, ich dachte, du kommst von
einfach nur das Haus gegenüber. Ja, ich weiß auch nicht ganz, was sich DHL dabei gedacht hat. Das Paket wurde einfach gegenüber abgegeben. Und nach zwei Tagen, wo ich das Paket nicht abgeholt habe, kam dann irgendwann mein Nachbar und sagte, hier liegt seit zwei Tagen ein Paket für euch. Habt ihr keinen Nachweis bekommen? Ich so, ja, pff. Also, ne, DHL hat gesagt, ist in Köln abgeliefert worden und ich bin davon ausgegangen, dass es beim Zoll gelandet ist. Nein, ist es nicht.
Okay.
Habe ich jetzt also alles für mein neues Homelab zu Hause. Die Kiste funktioniert auch echt Bombe. Ne? Mhm. Hab da jetzt alle die Platten drin und RAM drin und Fanless ist natürlich
mega. Du musst nochmal, ne? Vielleicht für die, die nicht jede Folge mitbekommen haben, vielleicht erzählen, was du dir da geholt hast.
Genau, richtig. Und zwar habe ich mir halt überlegt, um mal mit diesem ganzen, um mal wieder ein bisschen mehr zu Hause rumspielen zu können, müsste ich mal geeignete Hardware kaufen. Ich kann mir ja nicht wie vor 10 Jahren irgendwie 4 ProLines wieder irgendwo ins Reck schrauben, sondern das muss halt irgendwas sein, was kleiner, leiser und weniger stromhungrig ist. Mhm. Und gestolpert bin ich über diverse China-Barebones. Mhm. Und da habe ich mir jetzt einen rausgepickt mit, der hat zwar dann 4 Netzwerkinterfaces, 2,5 Gigabit, was schon ganz nice ist, aber naja, habe ich zu Hause halt nicht. Mit einer 4-Core, 4-Threads Intel Alder Lake, also 12. Generation und ja, 2 M2-Slots, 2x SATA, DDR5, SO-DIMM. Und da habe ich mir jetzt was zusammengesteckt mit so 3 Tera in Form von M2 NVMEs und 32 Gramm und habe da jetzt ein Proxmox drauflaufen. ESXi habe ich jetzt nicht übers Herz gebracht. Ja, also meine Beziehung zu VMware ist immer noch schwierig.
Gerade am Bröckeln, ne? Das ist schon schwer am Bröckeln, ja.
Nee, aber Proxmox tut es ganz gut. Ist zwar jetzt totales Neuland, aber ja, kommst du irgendwie rein so, ne? Kennst du einen Virtualisierer, kennst du alle so viele Dinge, erkennt man wieder. Nee, ist ja KVM, also, ne? Ja, wir kennen ja Nutanix, AHV ein bisschen und das ein oder andere kommt einem dann doch bekannt vor. funktioniert ganz gut. Das erste, was jetzt produktiv draufgezogen ist, Paperless NGX, Dokumentenmanagementsystem.
Hast was Neues?
Ja, genau. Ne? Habe ich dann Ubuntu drunter gezimmert und ein bisschen Docker. Weil ich habe seit vielen Jahren gehe ich ja schon hin und Unterlagen, die so reinkommen, ne? Scannen, PDF ablegen. Mhm. Bisher habe ich das auf einem NAS abgelegt. Das Dumme ist nur, dass Windows selten dämlich ist und die Dinger nicht vernünftig indiziert. Also du hast dann schon ein PDF-A, was ne, OCR'd ist.
Aha.
Aber wenn das Ding auf einem Share liegt, indiziert er das nicht.
Echt nicht?
Nein. Was das Suchen natürlich dann ein bisschen erschwert.
Ja, das kann
und,
ich mir denken.
Ja, dann habe ich jetzt dann halt eine VM aufgesetzt mit einem Paperless und habe das jetzt alles da reingekübelt. Mit dem Ergebnis, so Volltextsuche ist schon geil und das ist ratzig schnell.
Okay.
Na, jetzt ist auch alles einmal ordentlich getaggt und so weiter. Und ja, alles, was jetzt neu kommt, ne, auf den Scanner legen, Knopf drücken, wird dann auf dem SMB-Share abgelegt, direkt aufgenommen und ins DMS gekübelt. Das ist schon sehr nett. Also können wir mal verlinken, kann ich echt nur empfehlen. Das macht's Leben echt einfacher, wenn man da vernünftig drin suchen kann.
Ja, kannst du auch mal zeigen. Ich nehme an, du hast Remote-Zugriff auf deinen.
Nein, habe ich nicht.
Hast du nicht?
Habe ich nicht. Ich komme remote nicht nach Hause.
Du hast doch Zugriff auf unsere Firewall.
Du meinst, ich könnte mir jetzt einfach WireGuard nach Hause aufbohren. Dafür müsste ich aber den WireGuard-Client auf meinen Rechner packen und das werde ich nicht wieder tun.
Ah,
warum?
Du wärst
weil dieser WireGuard-Client, der ist ein bisschen dämlich.
Der braucht da wieder Adminrechte.
Der braucht Adminrechte.
Verbindungsaufbau.
Damit ich, ja, nicht für einen Verbindungsaufbau, dafür musst du ein Netzwerkoperator sein, aber du brauchst Admin-Rechte, um zum Beispiel eine Config zu hinterlegen. Ja, und das Ding muss auch irgendwie dann einmal als Admin gestartet sein, sonst musst du irgendwelche kruden Registry-Keys hinterlegen. Das ist einfach scheiße. Warum kann meine Kack-Fritzbox kein IKEV2? Mhm. Warum kann sie das nicht? Sie kann IPsec, aber nur IKEV1.
Bäh, das ist hässlich.
Ja, ich prangere das an.
Kannst du ja nicht irgendwas virtualisieren?
Ja, natürlich könnte ich mir jetzt auch wieder irgendeine OpenSense da hinstellen und das dann wieder... Nein.
Nein?
Nein. Been there, done that.
Firebox V.
Nein.
Kannst du eine Firebox V und einen Side-to-Side-Tunnel hierher?
Oh, nein. Das fangen wir nicht an. Also, Moment. Nein. Nein, 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 nein. Das, nein, ich kann dir das gerne mal, ich kann dir das gerne mal zeigen, aber ich muss mir noch einen geeigneten Remote Access überlegen. Mhm. Also, okay. Aber WireGuard geht, also das funktioniert auch ganz gut, aber für WireGuard, da müssen wir hier wieder Ports in der Firewall freibohren oder einen Port in der Firewall freibohren und da habe ich ja dann schon ein bisschen Hemmungen, diese eine Regel, weil die ist ja, da könnte es ja quasi, ne, Patricks Firewall-Regel dran schreiben. Nee, das können wir nicht bringen.
Warum? Weil wir dann eine Public-IP kennen oder was?
Nein, das nicht, aber nein, das, wenn aus dem Gastnetz dann...
Alles gut.
Nein, nein, Trusted können wir nicht machen. Ja, das dazu.
Das dazu.
Was hast du denn an lustigen Themen mitgebracht?
Ich meine, diesmal ich habe an Themen mitgebracht.
Diesmal hast du ja, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit in die Vorbereitung gesteckt als ich.
Ja, sag dich so. Jetzt, man will gar nicht darüber reden, wie viel hier improvisiert ist.
Das ist ja was, da kennen wir uns aus, ne? Da müssen wir hier nicht wieder 5 Seiten Skript schreiben. Aber, ja.
Du kommst nicht darüber hinweg, dass da am Wochenende jemand sagt, lass uns das doch mal ausdrucken. Hier, dass es schon jemand ausgedruckt hatte.
Nein, das war ja durchaus klug, das am Wochenende auszudrucken.
Eigentlich schon.
Ne? Also, manche Dinge sollte man ausdrucken, wenn man solche Sachen macht. Das ist natürlich auch einfacher, im RZ damit rumzuhantieren mit einem Zettel, wo man was abhaken kann, als wenn man dann da irgendwie mit dem Notebook rumläuft.
Eigentlich schon.
Ja,
Du hast letztens, weil letztens, die ist ja fast schon wieder alt, ne? Gab mal wieder eine Netscaler-Sicherheitslücke.
Mal wieder, ja. Betroffen waren mal wieder alle Netscaler, die entweder AAA-Server aktiv hatten oder in irgendeiner Form als Gateway dienten. Die geneigte Hörerschaft wird sich erinnern, dass wir im letzten Jahr diverse Lücken dazu hatten. In diesem Fall versteckt sich das Ganze unter dem CVE 2023-6549. In diesem Fall ist es eine Denial of Service. Diesmal ausnahmsweise keine Remote Code Execution, sondern ein Denial of Service mit einem CVS-Score von 8,2. Was dazu geführt hat, dass wir den natürlich bei relativ vielen Kunden, die als Managed Service auf uns vertrauen, das Ding wieder zukippen mussten. Ist wie gesagt eine Denial of Service gewesen und wir verlinken auch den Eintrag mal in den Shownotes. Also Lücke wurde dann auch brav wieder gefixt, halt, ne, alles ab 13.0 aufwärts, 13.0, 13.1, 14.1, alles was älter als 13.0 ist, ist ja eh End of Life. In diesem Fall alles schön wieder Netscaler patchen.
Wie so üblich. Das ist wieder aus so einem Advisory, da sind zwei Lücken drin, aber die
648, genau, aber die 648 war tatsächlich dann eine Authenticated Low Privileged Remote Code Execution, betrifft das Management Interface, also alles, was hier Netscaler IP oder Subnet IP mit aktiviertem Management Interface, hat einen Score von 5,5, ist natürlich jetzt in den vielen Fällen gar nicht mal so so wild, weil A, funktioniert nur, wenn du authentifiziert bist. Das heißt, du brauchst Credentials und du musst das Management-Interface erreichen.
Aber trotzdem so mittel, weil, ne, Authenticated Low Privilege, ne? Also im Sinne von, du musst halt nur authentifiziert sein, nicht Admin.
Genau, also genau, du brauchst jetzt nicht NS-Root oder irgendwas Vergleichbares, sondern halt irgendwas, aber du musst erstmal in die Management-Interfaces drankommen. Also wenn du es mit Security ein bisschen ernst meinst, dann ist das nicht der Fall.
Ja. Wenn du es mit Security so ein bisschen ernst meinst, ne, ist ein gutes Stichwort, ne, weil du hast ja wie so oft ist mal wieder einer der, wie du dich aus dem direkten Patchen rauswinden kannst, ist ja ein Weg wieder eine anständige Netzwerksegmentierung.
Ja, das ist, habe ich auch so das Gefühl, so in der Vergangenheit war das ja immer so, ja, wir patchen nicht oder wir müssen diese und ja jene Lücke nicht fixen, weil wir sperren das System einfach weg.
Ja, aber es lässt dir schon ein bisschen Spielraum, ne? Also du musst dann halt nicht, wenn du halt so eine, ey, ganz ehrlich, wir patchen ja trotzdem dann, ne? Wir patchen, wir sperren die Systeme gut weg, ne? Sei es jetzt ein vCenter, sei es ein NetScaler, aber wenn du halt eine Sicherheitslücke irgendwie über 7 hast, patchen wir ja trotzdem
ja,
so
gut,
schnell
wegsperren
betraf möglich,
ja vor allen Dingen dann Kunden, die sagten, wir haben hier irgendwelche, weiß ich nicht, Server 2000, 2003 oder irgendwelche alten Linux-Sachen, Unix-Sachen, die halt noch für irgendwas gebraucht werden, meinetwegen als Auskunftssystem oder sonst irgendwas, die dann halt laufen müssen.
Die finde ich aber am allerschwierigsten wegzusperren. Weißt du warum?
Ja, du hast ja in der Regel noch aktiven Access da drauf. Oder häufig genug noch aktiven Access da drauf.
Ja, ich finde die vor allen Dingen netzwerktechnisch schwer wegzusperren. Weil das hatte ich jetzt schon mehrfach, weil du schlichtweg nicht sagen kannst, okay, komm, wir packen das jetzt hier in so ein abgeschottetes kleines WLAN, ne, wo dann auch auf der Firewall sagen, dass halt nur noch ganz eingeschränkte Zugriffe sind. Weil dafür musst du IP-Adressen ändern und häufig sind die Systeme irgendwie auf irgendeine Art und Weise an ihre IP-Adressen.
Wieso musst du denn IP-Adressen ändern? Proxy ARP.
No! Oh! Irgendwann, wenn ich in, der Tag muss noch kommen, wo Proxy ARP von dir vermutet tatsächlich die Lösung für ein Problem ist.
Du bist ja nur neidisch. Du bist ja nur neidisch.
Wann war es denn mal die Lösung? Wann war Proxy ARP je die Lösung?
Das Problem muss noch erfunden werden, für das Proxy ARP die Lösung ist. Nee, ohne Scheiß, genau dafür ist das deine Lösung.
Ja, ist in Ordnung, aber wenn ich auf der anderen Seite halt ein WLAN habe, was irgendwie ein Slash 16, keine Ahnung, da haue ich doch kein Proxy ARP drauf.
Ja.
Ja.
Ja. Dann, oder?
Wir beide wissen doch ganz genau, von welchem Kunden ich gerade rede.
Ja, Firewall und dann zweiseitiges NAT.
Zweiseitiges NAT?
Ja, One-to-One.
Ja. Ja, aber
ist dir eigentlich, mal aufgefallen, dass es Firewalls gibt, die bei einem One-to-One-NAT teilweise es nicht erlauben, dass du, ich will nicht sagen unterschiedlich große Subnetze nimmst, aber dass zum Beispiel nur so, ne, also die kein...
Du kannst feste /24 oder sowas.
Ja, genau.
Ja, genau. Ich weiß. Das finde ich auch mal sehr interessant. Aber irgendwo auch nachvollziehbar.
Anyway, ja, Systeme wegsperren, also es gibt Mittel und Wege dafür.
Ja, Systeme wegsperren. Netzwerksegmentierung ist doch eigentlich ein totaler No-Brainer heutzutage, ne?
Ja.
War jetzt auch wieder bei den Netscaler-Lücken in dem Artikel, den wir euch da verlinken, ist es auch wieder zu lesen. Also erstens sperrst du natürlich das Management der Appliance, trennst du halt vom Traffic. Mhm. Und zum anderen sperrst du natürlich das Management-Interface am besten in irgendein Netz, wo nicht jeder hin zum Kunst dran kann.
Genau. Soweit die Theorie.
Soweit die Theorie. Ist gar nicht so einfach, ne? Wir sehen so viel anderes. Aber eigentlich wäre es ein No-Brainer.
Wie gehen denn Behörden damit um? Also ich bin letztens wieder drüber gestolpert. Ich weiß gar nicht, wo war denn das? Irgendein baltischer Staat oder so, oder irgendeiner fing wieder an, so, ja, wir schalten, oder es ist geplant, IPv4 zum Beispiel dann für Systeme abzuschalten, weil muss ja jetzt alles V6 können. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das DoD war oder so, die hatten auch schon vor vielen Jahren ihre Ausschreibungen drin, dass die Systeme zwingend zum Beispiel V6 können müssen.
Ja, aber in solchen Fällen, da bin ich jetzt auch kürzlich erst drüber gestolpert. Gibt es in den USA ja die CISA, die Cyber, ich kann es mir nicht merken. Wofür steht CISA nochmal? Ich muss googeln. Wie unprofessionell wirst du jetzt sagen?
Schneide ich nachher raus.
Die hat nach oben. Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Und die haben einen Katalog, in dem tatsächlich Sicherheitslücken, die aktiv ausgenutzt werden. Also der Known Exploited Catalog. Mhm. Known Exploited Vulnerabilities Catalog. In dem dann sowohl einmal ein Meldedatum als auch ein Fälligkeitsdatum genannt ist, zu dem Behörden diese Sicherheitslücke entweder gepatcht haben müssen oder die Nutzung des Produkts eingestellt haben müssen.
Letzteres macht doch keiner, oder?
Ich, das weiß ich nicht so im Detail. Aber der Gedanke ist gut.
Ja, also ich meine, da sind sie ja schon ganz weit vorne mit, wenn sie sagen, ja, ne, diese Lücken gibt's und bis zu diesem Stichtag musst du das ganze Ding geschlossen haben. Also geht ja auch gerade diese NIS-2-Debatte wieder durch die Ticker, wo dann halt auch eben dann entsprechende Kreise darauf hin eingewirkt haben, dass diese NIS-2-Richtlinien, die ja dann auch über so Haftung und so weiter das Thema Haftung etwas weiter konkretisieren sollen, eben zum Beispiel nicht für Kommunen oder öffentliche Einrichtungen gelten sollen. Das finde ich dann auch schon wieder ziemlich schwachsinnig.
Ja. Ja, ich war jetzt auch von diesem Katalog ehrlich gesagt so ein bisschen underwhelmed, weil das sind echt nicht viele gewesen. Also ich habe meinen Export gezogen und waren irgendwie so 450 oder sowas, weil ich jetzt echt mehr erwartet hätte.
Ja gut, ich meine, wenn du sagst known, was war das?
Known exploited.
Du weißt ja nie, ob eine Lücke bereits mal genutzt wurde, ne? Also zum Beispiel diese, es gab doch jetzt im vCenter gab es doch eine Vulnerability.
Ja.
Und da hatte doch jetzt auch VMware, ich glaube, das war das Form SA 2023-00-23. Und das, da gab es jetzt ein Update zu, das jetzt auch ganz klar gesagt wird, Leute, also wenn ihr es jetzt noch nicht gefixt habt, dann macht es jetzt, weil diese Lücke wurde jetzt nachweislich in the wild ausgenutzt.
Ja, genau. Und da steht auch im Katalog drin. Dann, ne? Also was mich halt daran überrascht hat, ist, dass da relativ viel in Anführungsstrichen Alltagskram drin ist, der aber neu in dieser Liste erst aufgetaucht ist. Beispielsweise genau diese Lücke, die du gerade nanntest im vCenter, ne? Das war ja irgendwie eine 9,8 oder sowas, die war erst im August.
Mhm.
Ja? Und die ist relativ aktuell erst in dieser Liste aufgetaucht. Genauso wie Atlassian Confluence, ne? Da gab es eine auch wieder 9,8. Ich glaube, der Vendor, also Atlassian selber hat das mit 10 bewertet. Die auch schon irgendwie irgendwann aus dem letzten Jahr ist. Witzigste fand ich auch auf der ersten Seite, ne, sortiert nach Datum, eine D-Link Command Injection mit einer CVE 2016. Die ist jetzt ehrlicherweise nicht 2016 gefunden worden, sondern 2016 entstanden. Also da ist der Code aus der Zeit. Und gefunden wurde der, glaube ich, in 21 oder sowas. Aber halt alt.
Ja gut, aber known exploited. Also du brauchst halt Evidenz dafür, dass der auch mal genutzt wurde, ne? Sonst macht es ja keinen Sinn. Und das kann natürlich schwierig sein, dafür Evidenz dann irgendwo zu haben.
Ja.
Wir verlinken das auf jeden Fall mal. Und dann
bildet euch mal selber eine Meinung.
Genau,
also ich
stöbert,
war, wie gesagt, ein bisschen
drin rum.
Ja.
Du hattest letzte Woche erzählt, dass ein gemeinsamer Kunde jetzt Windows 11 so ein bisschen ausprobiert und darüber gestolpert ist, dass WLAN
nicht mehr funktioniert.
Nicht mehr funktioniert.
Aha.
Und
es war noch ein bisschen anders, ne? Es war noch ein bisschen anders. Darf ich das ganz erzählen?
Bitte, bitte.
Kunde haut seine ersten Windows 11 Rechner raus. Ja, ne? Ja.
Unsere Unterhaltung war dazu sehr kurz, weil wir direkt beide den gleichen Gedanken hatten. Aber bitte, für aus.
Der Kunde sagte, ja, wir haben jetzt mit Windows 11 angefangen und ich so, und? Wie läuft? Ja, soweit ganz gut. Ich habe das hier vorbereitet bei mir, die Rechner hier bei mir im Büro. Ja, Tag später, Kunde hatte den ersten Windows 11 Rechner rausgegeben, der postwendend zurückkam, weil kein Netzwerk. Ich habe dir diesen kleinen Schwank erzählt und du hast direkt gesagt, ja, Credential Guard, ne?
Genau.
Ja, Hintergrund, ne? Also auch nochmal ein Wort der Warnung, ne? Windows 11 ist super, bitte auch unbedingt nicht irgendwie Wege suchen, Credential Guard abzuschalten, aber wenn du 802.1x in deinem Netzwerk einsetzt, sei es am WLAN oder am Switchport, dann bitte mit Bedacht, weil dafür braucht dein Rechner dringend ein Zertifikat, sonst funktioniert es halt nicht.
Genau, weil das sonst verwendete oder sonst kommt ja PEAP zum Einsatz, beziehungsweise MS-CHUP V2.
Ja, ne? Ist Inner Method, genau.
Genau, ist die Inner Method dafür und da kommt dann halt Computer-Account plus Kennwort des Computerkontos zum Einsatz oder halt auch User plus das Kennwort.
Ist inhärent NTLM.
Genau, und das funktioniert halt nicht, wenn Credential Guard an ist. Das heißt, man muss auf eine sichere Methode umschwenken, nämlich EAP-TLS und das impliziert You need a certificate.
Genau. Also, ne, war dann schön, der Kunde hat es nicht gemerkt in seinem Büro, weil er halt Deployment Ports hat, an denen er die Rechner vorbereitet hat, die nicht authentifiziert sind.
Ja, drum prüfe, ne?
Genau, einfach prüfen im Vorfeld, ne? Ja, klar. Also gerade wenn du solche Dinge hast, haben wir dann natürlich schnell gefixt, weil Kunde hatte schon eine PKI und dann Es ist ein No-Brainer. Mach das einfach. Zertifikat, Auto-Enrollment, raus damit.
Ja, ja, genau. Also, aber ein Wort, also für uns ist das jetzt wahrscheinlich eher easy. Ne?
Ja, gut.
Aber
ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ein Wort der Warnung, also selber eine PKI aufsetzen und betreiben. Ich meine, wir stolpern in Kundenumgebungen, gerade wenn wir sie übernehmen, ja relativ oft über Zombie-PKIs.
Oh Gott, ja.
Ne? Wo dann halt auf irgendwelchen Servern auf einmal eine AD-integrierte CA auftaucht. Also wir reden hier von Windows-Umgebungen. Eine AD-integrierte CA auftaucht oder mal eine Standalone-Root auftaucht.
Ich habe bei einem Kunden, den wir übernommen haben, sage und schreibe 4 PKIs gefunden.
Genau.
4 separate PKIs. Ja.
So, jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja nicht schlimm, die frisst ja kein Brot, doch, weil in der Vergangenheit, in den letzten 2-3 Jahren auch diverse Angriffsszenarien und auch Sicherheitslücken aufgetaucht sind, in denen eine schlecht aufgesetzte, nicht gehärtete PKI, beziehungsweise dann auch die falschen veröffentlichten Certificate-Templates dazu führen, dass euren Laden einfach jemand hops nimmt, und zwar binnen Minuten.
Ja, Zertifikatstemplates, plus, was der halt, das ist jetzt vielleicht sicherheitstechnisch nicht wahnsinnig relevant, aber wenn du so ein Ding, ja, keine Ahnung, mal migrierst oder sowas, dann ist es eben auch wichtig, dass du im Vorfeld dich um Dinge wie die CRLs und sowas kümmerst, weil ne, standardmäßig schreibt das Ding halt die CRL per LDAP weg.
Richtig,
das funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt gut.
Genau, weil wenn du zum Beispiel mal Clients hast, die vielleicht dann irgendwo draußen stehen und du verwendest halt Zertifikat, hast deine eigenen PKI, haben diese Rechner halt keine Möglichkeit, irgendwie die Gültigkeit dieser Zertifikate zu prüfen, was dann häufig mal zu Hängern und so weiter führt. Und mit Verlaub gesagt, eine ordentliche Windows-PKI aufzusetzen, kostet ein bisschen Zeit und Hirnschmalz. Das haben wir für uns mittlerweile ganz gut automatisiert. Und da muss man auch ein bisschen Zeit noch reinstecken in die entsprechende Härtung, auch in die Anpassung von Certificate-Templates. Also das ist nicht mal eben, ja, da braucht man ein bisschen Planung für, da braucht man einen Partner für, der das Thema PKI auch kennt. Ja, Zertifikate ist ja heute auch immer noch für viele Hexenwerk, muss man ja ganz klar mal sagen.
Ja.
Auch die Zertifizierungsstellendienste in Windows haben halt seit vielen Jahren kein echtes Update mehr gesehen.
Ja,
also man merkt es halt in so vielen Sachen. Die früher gerne installierte Webregistrierung kann halt mit neueren Zertifikats-Template-Versionen nicht mehr umgehen. Wenn das ganze Thema Certificate Enrollment Policy Server oder Certificate Enrollment Server, also CEPCES, kommt, da sind wir ja auch in der Praxis schon über lustige Sachen gestolpert. Und also gerade wenn es dann um das zum Beispiel Group Managed Service Accounts geht, ja, das funktioniert. Ja, scheint aber auch manchmal Probleme zu machen, beziehungsweise da muss man halt ein bisschen aufpassen beim Setup. Und an für sich dieses ganze Thema PKI gewinnt halt durch solche Sachen wie Credential Guard an Bedeutung.
Ja, ja, absolut.
Auf der anderen Seite ist das Know-how dafür auch selten vorhanden.
Ja, plus, es ist jetzt eine ganz subjektive Sache. Ich fühle mich da von Microsoft im Stich gelassen, weil einerseits entwickeln sie dieses, das Produkt der Active Directory CA, nicht weiter. Sie machen es nicht besser. Sie, ne, du sagst gerade selber, ne, ZEPCES funktioniert nur mit, ich sag mal, Template-Version bis 2.12 R2 oder so.
Korrekt,
auch
das.
Ne? Ja, das halte ich für ein Problem, ja. Weil das entwickeln sie nicht weiter. Und am anderen Ende, wo du sagst, ja, die wollen ja jetzt halt alles, dass du alles in die Cloud packst. Ja, aber auch da gibt es keine anständige Alternative. Und das ist der Punkt, da sehe ich irgendwie so einen riesen Gap. Was machst du denn jetzt gescheit? Ne? Jetzt möchte der Kunde Intune machen. Ja, mach mal aus Intune Zertifikate raus. Geht nicht, ne? Beziehungsweise, ja, natürlich geht das. Ne? Du kannst irgendwie mit Intune kannst du es gibt Profile ausrollen.
Ja, aber dann brauchst du ein Endless bei dir.
Genau. Ja, warte, ne, du kannst auch ne, PFX, du kannst importierte PKCS-Zertifikate aus. Alles super. Aber dafür brauchst du immer noch eine CA, eine eigene.
Ja, zumal halt sowas wie einfach PKCS-12-Container durch die Gegend shippen natürlich auch ein Problem ist. Weil was ist das Problem? PKCS-12 ist ja dein Zertifikat plus dein Private Key.
Ja,
das heißt,
genau.
Dein Private
das
Key wurde offenbar nicht auf deiner Maschine generiert.
Ja, ja, genau. Das ist also ne? Oder wie gesagt, SCAP, ne? Da brauchst du ein Endless für. Kannst du, ja, auf der ne, Windows PKI geht ja auch.
Geht,
ne?
Genau.
Gar keine Frage. Und das Ganze, da gibt es auch einen schönen Connector für. Es gibt den Intune Certificate Connector, den installierst du irgendwo auf einer Büchse, die halt Verbindung zur CA hat und die kann dann auch mit einem Service-Account für dich Zertifikate enrollen, die dann per Intune verteilt werden auf die Rechner. Soweit so gut, aber dafür brauchst du immer noch deine On-Prem-CA.
Genau. Und ja? Also NDES, ne, Network Device Enrollment Server, das ist eigentlich ein Dienst, der über dieses SCAP-Protokoll halt eigentlich dafür gedacht ist, dass sich Netzwerke Geräte-Zertifikate halt da beziehen. Das
ja,
ist
so
sowas
Switches,
wie ZEPCES für
so.
Windows, genau. Mhm. Und NDES ist genau Access Points und so weiter. Genau, das ist eigentlich alles nicht wirklich schön, ziemlich hacky.
Genau.
Ich weiß gar nicht, gibt's so, sind hier so Third-Party-PKIs bekannt?
Das wird es auch geben, ehrlich gesagt, habe ich mich da im Detail.
Ich
versuche mich ja da im Microsoft-Kosmos, ne, weil der ist halt bei unseren Kunden, ne, vorherrschend,
genau.
Ja. Da versuche ich mich ja erstmal im Microsoft-Kosmos zu bedienen. Wahrscheinlich gibt es, und gerade für SCAP gibt's ja, Produkte, ne, Scapman oder sowas.
Genau, von der Glückenkanja GAB.
Genau, ne, dass es die Produkte gibt, ist mir bewusst, aber ich würde ja erwarten von Microsoft, dass sie, ne, ich sag mal blöd, wenn sie mir Credential Guard schon standardmäßig anmachen, dann würde ich doch auch erwarten, dass sie mir den Weg einfach machen, Zertifikate auszurollen.
Es gibt ja auch schönere Sachen. Also woher kommt zum Beispiel dieser Hang von uns, auch schnell einen ZEPCES aufzusetzen? Du möchtest deine PKI ja nicht unbedingt völlig ungeschützt deinen Clients gegenüber öffnen.
Genau.
Eine AD-integrierte Sub-CA, also du hast ja typischerweise eine Offline-Root, dann hast du eine AD-integrierte Sub-CA, vielleicht auch mehrere, und das sind Tier-Null-Systeme. So, jetzt willst du aber nicht deine Clients hier mit RPC gegen deine CA rennen
weil
lassen.
Es
deswegen
RPC
halt
ist.
Im Tier-Null dein ZEPCES, ja, da gehen deine Clients dann mit HTTPS gegen und ne, die Tier-0-Systeme CA und ZEPCES unterhalten sich dann halt innerhalb ihres Tier-0s. Das ist ja alles ganz geil. Aber warum zur Hölle müssen die sich über RPC unterhalten, wenn es doch heute solche lustigen Sachen wie SCAP und ECMI gibt? Ja?
Ja.
Also ich sag mal, Let's Encrypt hat doch gezeigt, dass das Beziehen von Zertifikaten heute eigentlich kein Hexenwerk. Da muss doch keiner RPC machen.
Ja. Das ist schon,
und,
das ist schon echt, das ist ja das, was mich so traurig macht.
Du hattest
ne?
es ja gerade schon angesprochen, dass eben auch die verschiedenen Komponenten innerhalb dieser Zertifizierungsstellendienste bei Microsoft auch mit neueren Zertifikatsvorlagen nicht klarkommen.
Ja.
Was ja schnell heißt, wenn du zum Beispiel bestimmte Algorithmen verwenden willst, so Elliptic Curve und so weiter, ja, dann musst du halt Zertifikats-Templates nehmen, die dann halt für 2.16 und höher sind, was dann zum Problem wird, wenn du dann halt mit ZEPCES um die Ecke kommst.
Ja, ist das so? Ich meine, ich überlege gerade, ob nicht EC Elliptic Curve auch schon bei 2.12 als 2 Templates.
Ich meine, es wäre erst ab 2016, aber eigentlich willst du ja auch diese Algorithmen verwenden, weil keiner möchte hier mit 4096-Bit RSA-Keys rumhantieren, wenn es auch ein ne,
es war eigentlich so schnell.
Deutlich kürzerer Elliptic Curve tut. Ne?
Genau. Darfst du auch nicht vergessen, je länger der Key bei RSA, ne, 4000,
genau,
das, 96, ist alles schon, das ist schon lahm.
Performance, ja, die gezogen wird, ja, ja, ne, genau. Und wenn ihr dann halt, heute redet ja alles verschlüsselt miteinander und,
möchte ich eigentlich nicht haben am Radius. Ich habe das mal gedacht, dass es das eine gute Idee ist, und ich will nicht sagen, dass ich noch nie ein Template gebaut hätte, wo ich das nicht auf 4096 gestellt hätte. You know, man lernt dazu. Aber jetzt nach dem ganzen Gerante, ne, dass Microsoft einen da so hängen lässt, ich stehe jetzt gerade vor der Frage für einen Kunden, wie machst du das eigentlich, wenn du deine Rechner, also du möchtest 802.1x machen, deine Rechner sind aber gar nicht mehr in einer On-Prem-AD.
Weil sie zum Beispiel Native Entra-ID-Joints, ja,
exakt,
sind. Exakt. Das ist ja eigentlich das, wo wir alle hinwollen.
Eigentlich wollen wir da ja alle hin. Und dann kam Microsoft um die Ecke irgendwann letztes Jahr und sagte, wir kommen jetzt mit der Cloud-PKI. Und alle so, geil, super, das wird jetzt spaßig.
Wo ist der Haken?
Ja, wo ist der Haken? Ne? Also einmal das, was so cool klingt. Ne? Du kannst in deinem Entra-Tenant kannst du eine PKI aufsetzen, und diese PKI kannst du verwenden, um daraus Zertifikate für deine Geräte zu erstellen. Klingt nach genau dem, was wir haben wollen, ne?
Wenn wir haben ein Explicit Tag, ne? nein, ich kommentiere, ich kann dir nachher off the record sagen, aber das ist schon geil, ja? Wenn, ne, das so gehen würde, wäre das geil.
Wenn das so gehen würde, wäre das geil. Ne? Also man kann, also eigene CA, ne, so wie du diese On-Prem auch kennst, ne, in deinem Tent. Klingt gut. Das Ganze haben sie jetzt...
Ganz kurz, ich, ja, muss hier vielleicht mal einen kurzen Disclaimer, ne? Also noch ist das nicht zur Sprache gekommen, aber es ist nicht so, dass wir hier nach jeder, oder dass ich hier nach jeder Folge einen Termin bei der Personalabteilung habe. Ne? Also die Kollegin...
mir geht's gut.
Alles fein.
Mir geht's gut. Also wir verlinken euch mal den Artikel, ne, wo Microsoft das vorstellt, natürlich Sensation, ne, großartig. Dann liest du da so drin rum und dann siehst du, okay, da kannst du eine SCAP-URL eben per SCAP-Profile an deine Rechner verteilen. Okay, ja, wunderbar, okay, da kannst du eine CRL, okay, da gibt es eine CRL-URL, die kannst du dann auch schon mal verteilen. Ja. Wunderbar, ne? Das kannst du also mit Profilen per Intune auf die Rechner packen. Und dann liest du weiter und suchst halt nach so Sachen wie OCSP oder Smartcard-Zertifikaten oder vielleicht ACME oder sowas. Nix davon.
Das sieht jetzt vom Feature-Set her aus.
Das Ding kann SCAP-Zertifikat, Punkt. Also irgendwie so...
Ja, gut, das ist jetzt vielleicht noch die erste Iteration, ne?
Es ist vielleicht die erste Iteration, aber jetzt kommt der Clou.
Es ist kostenlos.
Okay. Deine On-Prem CA, die ist kostenlos, ja. Bis auf die Expertise, die du da bezahlen musst für. Nein, die wollen dafür natürlich Geld haben. Jetzt hättest du gesagt, ach komm, was kann das kosten? 10 Cent pro User oder so, ne? Weil es sind ein Zertifikat. Nee, das Ganze kostet pro User pro Monat $3.
Das ist hässlich.
Ja. Und damit, ne, also gerade auch also da, in dem Projekt, nee, sorry, wo ich da also unterwegs
dafür
bin,
ist der Feature-Umfang
absolut tot.
Gestorben. Also, ja, da kannst,
also
du,
ganz ehrlich,
da kannst du das Geld eher nach Glück und kann ja GAB in Rachen, ja, schmeißen für einen, ja, Scapman.
Das in Rachen schmeißen, das ist bestimmt ein geiles Produkt, ne?
Ist es definitiv. Also, ne, grundsätzlich auch da, ne, schaut dann an die Kollegen von Hairless in the Clouds, guckt euch mal die Produkte von der Glück und kann ja an. Also, ne, Scapman ist nur eins, Radius as a Service und Connect und so weiter. Guckt euch mal an. Also, die haben eine Menge geiler Sachen im Angebot, ne? Gar keine Frage.
Und ist günstiger. Ich habe das mal gecheckt. Ne? Also ich glaube, sie haben eine Community Edition. Mhm. Und ich glaube, das günstigste, was du haben kannst für 50 User, irgendwie 50 Euro. Steht auf der Homepage. Also,
jetzt könnte man ja noch fragen, muss denn da eigentlich sowas wie Smartcard Zertifikate, muss das da gehen? Weiß ich nicht. Also ich glaube,
dass die was. Ja, aber gut, wenn du gar kein On-Prem mehr hast.
Ja gut, dann gebe ich den Leuten YubiKeys. Fido 2 brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr mit.
Ja,
also das Thema Smartcard-Zertifikate kommt halt häufig daher, weil die Leute sagen, ja, aber Smartcard-Zertifikat ist das Einzige, wie ich bei meinem On-Premise-AD noch irgendwie Second Factor
so
hinkriege.
So was wie MFA, ja, hinkriege, genau.
Ne, wenn wir in der Cloud-Welt leben, Fido 2, Thema erledigt. Da brauchst du jetzt nicht
unbedingt. Stimmt, aber stimmt auch wieder.
Das Nichtvorhandensein von OSCP finde ich schon hässlich. Also gerade für die Validierung von Zertifikaten, also Unterschied ist ja, CRL wird ja nur periodisch aktualisiert. Mhm. Das ist ja quasi eine kuratierte Liste zurückgezogener Zertifikate oder ausgelaufener Zertifikate. OSCP macht das halt live. Ja, und da der Trend ja auch tendenziell eher dahin geht, dass du Zertifikatslaufzeiten von einem Jahr oder sogar weniger hast, ja, willst du das ja eigentlich haben, dass du live gucken kannst, ist das Ding noch gültig oder nicht?
Mhm. Bevor du nachher wieder Ärger kriegst, ist es OCSP oder USCP?
Oh Gott, jetzt hör auf! Müssen wir das jetzt hier googeln?
Ja, lass uns das googeln.
OCSP, Online Certificate Status Protocol. So. Mhm. Jetzt haben wir es gesagt, OCSP, ja.
OCSP.
Das willst du eigentlich haben. Also du willst jetzt nicht mehr mit CLs rumhantieren.
Ja, was, auf jeden Fall.
Was ist denn mit AIA? Also wo kriegen die Rechner quasi die Info her? Wo kriegen sie das RUC-CA-Zertifikat her oder die CA-Zertifikate her?
Das kriegen sie ja mit den...
Achso, das kriegen sie dann über
die... Mit Intune. Ja, okay. Du kannst ja Stammzertifizierungsstellenzertifikate, wie geil, auf Deutsch ist das so cool. Also RUC-CA-Zertifikate, die kannst du per Intune... Das
sind das schon Stammzertifizierungsstellen, nicht Wurzelzertifizierungsstellen.
Okay, das klingt komisch, ja.
Ja. Nee, aber das Thema PKI wird halt nicht unwichtiger, ne? Weil Zertifikate sind, auch wenn sie hässlich sind, Stand heute immer noch für viele Dinge einfach die sicherste Variante, ne?
Ja, ich sehe auch eigentlich, ne, ich bin da ein Fan von, aber im Moment ist man so ein bisschen im luftleeren Raum, ne? Also was du machen kannst in der Microsoft-Welt, gerade wenn deine Rechner nur noch Entra registered sind, kannst du im Moment kannst du es noch vergessen. Außer du nimmst Third Party.
Entra ID Joint.
Joint, ja, natürlich, ja.
Hm. Ja, gut, wir harren mal der Dinge, was da noch kommt, aber bei dem Preis ist das indiskutabel.
Mhm. Ah, 3 Euro.
Das müsste eigentlich so ein Ding sein, was einfach für lau mit dabei ist.
Ja, natürlich. Ich finde das schon hart.
Ja.
Ne? Und jetzt, ne, wir müssen mal gucken, wie wir das bei dem Projekt, wo ich da drin bin, wie wir das lösen. Ich halte euch
wir
mal auf den
Laufenden. Wir werden da schon eine schöne Lösung finden. Wer auch definitiv an einem brennenden Reifen geleckt hat, und damit kommen wir jetzt zum Aufreger der Woche, das ist mal wieder so ein ganz klassischer Aufreger der Woche.
Du implizierst, dass es ein Aufreger der Woche ist?
Oh, haben wir mehrere?
Ich habe mehrere.
Okay. Wie gehst du mit Service-Usern um? Oder anders gefragt, an welchem Lichterloh brennenden Reifen muss man geleckt haben, um Tasks auf einem Server mit seinem personalisierten Admin-Account auszuführen? Und ich rede jetzt nicht von Tasks, die einmal laufen müssen, sondern regelmäßig.
Also, wir haben nicht mehr das Jahr, weiß ich nicht, 2005 oder so, wo ich gesagt hätte, da findest du irgendwie noch eine Entschuldigung für, wenn du da halt den Administrator für genommen hast, für irgendeine geplante Aufgabe, weil hat man halt so gemacht. Wir haben, ne, 2024 inzwischen, ich bin in einem Projekt, es geht um die Migration eines Softwareproduktes auf neue Server, die per se, weil Eingriff in AD und so weiter, Tier-0-Systeme sind. Als Tier-0-Systeme eingestuft wurden, in Absprache mit dem, ne, mit dem Markus, den wir schon häufiger mal gegrüßt haben, und in Absprache mit dem Dienstleister, der diese Software betreut und umzieht, haben wir halt alle möglichen Dinge festgehalten, Service-Accounts erstellt für die IES-App-Pools, für, ja, weiß ich nicht. Da ist ein SharePoint drunter und dann haben die noch irgendwie ein System obendrauf. Also alle möglichen Accounts erstellt, alles schön sicher gemacht, teilweise Group-Managed-Service-Accounts da, wo es ging. Jeder der Dienstleister hat dann in dem Zuge auch personalisierte Administratoren bekommen, die halt auch nur auf diese Server berechtigt sind, auch dann per Firewall eingegrenzt, nur erreichbar von bestimmten Wartungshosts, halt wie man sowas baut. Mhm. So, im Prinzip. Und da gab es schon irgendwie, über die Feiertage wurde das dann umgezogen oder kurz vor den Feiertagen wurde das Ganze dann umgezogen, ist dann auf Pod gegangen Und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich schaute irgendwas nach und dann sah ich als erstes schon mal irgendwie ein Share. dieser Share war, der war vorher nicht da, der war auch ein Thema, ja. Also es gab aber einen Share auf einem dieser Server. Und dann guckst du halt so, denk mal, ne, Doppelklick drauf mit meinem unprivilegierten User, guck ich da so drauf. Ich so, warum? Also, ne, ich hatte keine Adminrecht, ich war auch nicht auf dem Server selber, ich war nicht Administrator auf dem Server. Ich war einfach, ne, Doppelklick drauf über Netzwerk, kam ich drauf. Guck mir die ACL an. Steht da tatsächlich jeder voll zugriff. Und ich denke so, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Gut, ne, davon ab, was da jetzt irgendwie, das war irgendwie ein Importverzeichnis, keine Ahnung. Ich Mail geschrieben, hey, Leute, ne, lasst uns dafür bitte sauber eine Gruppe bauen und dann sagt ihr mir bitte, wer da rein soll und dann, ja. Zack, war dieser Share verschwunden. Also 3 Minuten nach meiner Mail war dieser Share verschwunden und ich dachte, okay, der war ein Versehen oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und der nächste Klopper war dann, als ich dann von einem der Admins hörte, beziehungsweise ein Admin hat etwas nachgefragt, ich erinnere mich. Da hatte der CrowdStrike EDR hatte angeschlagen, weil da angeblich Webshells auf diesem Server erstellt wurden. Ja.
Meldungen, die man nicht bekommen möchte.
Ne? Natürlich, die Administratoren sind direkt hingegangen, haben diese Mail genommen, haben das sofort an den Dienstleister weitergeleitet, hat gefragt, hey, was ist denn da los? Weil wir sehen, das ist mit ihrem User passiert worden. Was haben sie denn da gemacht? Kam keine Antwort. Woche später nochmal, ne? Und kam keine Antwort, User deaktiviert, dann kam eine Antwort. Das ist schon mal ein Verhalten, geht in meinen Augen überhaupt nicht. Ne? Mm. So, der hat sich dann gemeldet, weil sein User deaktiviert war und erzählte dann, nee, das ist so, das sind Scheduled Tasks, die dann da so, im Moment, fragt der Admin nach, verstehe ich das richtig, dass sie ihren personalisierten User auf diesem Tier-0-System für geplante Tasks einsetzen? Weil, ganz ehrlich, das ist doch einfach nur kurz gefasst, nicht verstanden, oder?
Hm. Nö, das ist vor allen Dingen, genauso sollte man es nicht machen, ne?
Fürchterlich.
Also für genau sowas gibt es halt Service-Accounts.
Ja, ich komme da nicht drüber. Oh Mann.
Nee, tatsächlich nicht. Wo ich auch nicht drüber komme, ist, wir haben Maschinen eines Kunden, Bestandsmaschinen eines Kunden auf neue Infrastruktur umgezogen. Und bekamen dann im Nachgang immer mal wieder den Request, ja, können wir da mal Speicher dranhängen. Und bei einigen Maschinen haben wir das getan und bei anderen Maschinen haben wir uns dann nach einem kurzen Blick auf die Maschinen geweigert. Da muss man dazu sagen, dass wir nicht, weil wir frech und böse sind, sondern einfach, weil wir mit den Ressourcen ein bisschen haushalten müssen, weil da muss ja noch eine neue Parallelumgebung aufgebaut werden. Und wir können ja jetzt nicht schon irgendwie den ganzen Speicher,
verbraten,
nur weil man nicht aufräumen möchte oder aufräumen kann. Unter anderem gestolpert bin ich über eine SQL-Datenbank. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja nun wirklich kein Datenbankler. Wenn ich aber einen SQL-Server sehe, der über Datenbanken verfügt und wenn ich dann auch zum Beispiel die Logfiles dieser Datenbank sehe und das Logfile für die Datenbank ist größer als die Datenbank, dann weiß ich, da ist irgendwas komisch. Und du hattest dann, also ich habe das ja dann mal wieder nur festgestellt und habe dann mit dem Kunden darüber gesprochen und wir hatten dann in einem Jofix gemeinsam darüber gesprochen und du hattest dann gesagt, ja, du guckst dir mal die anderen SQL-Server an. In der nicht ganz unbegründeten Hoffnung, dass es hier sich hier um einen traurigen Einzelfall handelt.
Ja, man muss dazu sagen, dass da an der Stelle die SQL-Server alle irgendwie von verschiedenen Dienstleistern aufgesetzt wurden und der Kunde auch bekennenderweise da nicht die Expertise hat.
Alles gut, aber ja, dafür hat man ja einen Dienstleister.
Dafür hätte man ja eigentlich einen Dienstleister, der sich ja hoffentlich mit sowas auskennt, weil der macht das ja ständig.
Genau.
Ich habe mir heute 6 SQL-Server bei diesem Kunden angeschaut und die waren alle auf unterschiedliche Art und Weise einfach Murks. Die waren einfach, also ich kann es dir gar nicht, also es fängt doch an dem Punkt an, dass du guckst da drauf, du findest irgendwie im Backup-Verzeichnis lustige Backup- und TRN-Dateien, das sind Transaktions-Log Sicherungen. Und du weißt, hey, ich mache aber auch eine Loksicherung mit meinem Veeam. Und hey, keiner von uns hat die vollständigen Loks jetzt.
Genau. Ja, das ist auch so eine Unart, ne?
Das ist also, eine Unart,
ich habe das mehrfach schon erlebt, dass viele Softwarehersteller darauf beharren, mit selbstgehackten Skripten im SQL Server selber ihre Backups zu machen, statt zu sagen, okay, lieber Kunde, kümmere dich bitte um eine konsistente, saubere, funktionierende Sicherung.
Ja, genau. Ja, und jetzt Endeffekt, weil nicht kommuniziert wird an der Stelle oder weiß ich nicht, hat keiner ein vollständiges Backup. Muss man so sehen. Ich sag mal, okay, vielleicht ist Point in Time Recovery auch nicht das Wichtigste der Welt. Who cares? Aber auf, ich sag mal, 4 von diesen 6 SQL-Servern habe ich halt auch einfach nur Datenbanksicherung ohne Logsicherung gefunden. Wo ich dachte, was hat sich derjenige dabei gedacht? Weil das nimmt ja nun wirklich nur einfach Platz weg.
Genau. Das hat ja gar, also, keinen,
hat gar keinen Zweck. Das hat ja gar keinen Zweck. Das verstehe ich nicht. Also ich habe Backup-Verzeichnisse gefunden von irgendwie 60 Gigabyte. 60 Gigabyte einfach nur durch Backups random, die täglich erstellt werden, obwohl der Server halt durch eine Backup-Lösung gesichert wird. Warum? Ja. Das ist eine Unart, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und der Server, auf den du dich bezogen hast, der hatte einen wunderschönen, willst du wissen, wo es herkam? Also nur für die Größenordnung, die Datenbank ist so 25 Gigabyte groß und die Logs sind so 65. Weißt du warum?
Erhelle uns, erheitere uns.
Okay, du weißt es schon.
Ja, aber ich weiß es schon.
Ja, hättest du jetzt so tun können, als ob ich dich überrasche. Da ist tatsächlich ein Maintenance-Plan hinter, der folgende Schritte tut. Er reorganisiert den Index, er erstellt den Index neu.
Falsche Reihenfolge und unnötig.
Naja, das habe ich jetzt falsch rum aufgezählt. Also er macht erst den Index neu, dann reorganisiert er den Index,
warum
dann
macht
er die Statistiken neu. Ja, keine der Reihenfolgen ist sinnvoll.
Ja, das ist totaler Blödsinn. Mhm.
Statistiken aktualisieren, auch irgendwie mehrere Stunden später dann ein Datenbank-Backup, dann ein Transaktions-Log-Backup. Ja, das steht in diesem Maintenance-Plan drin. Nur ist blöderweise so ein Rebuild von einem Index führt einfach dazu, dass die gesamte Datenbankgröße einmal in die Log-Files reingeschrieben wird. Und irgendwas anderes müssen die zusätzlich noch machen, weil tatsächlich jeden Tag die doppelte Datenbankgröße in den Transaktionslogs geschrieben, in die Transaktionslogs geschrieben wird.
Und
das habe ich nicht
woran,
gefunden.
Woran
das ist mir auch egal. Die sollen sich jetzt einfach mal kümmern.
Auf jeden Fall. Mhm. Woran erkennt man einen SQL-Server oder SQL-Server, der mit weiter installiert wurde?
Daran, dass keiner darauf berechtigt ist, außer derjenige, der ihn installiert hat.
Ah, das ist wie, ne? Ich sehe, wir verstehen uns.
Ja, ja.
Ne? Wir verstehen uns. könnte ich mir echt, also da kriege ich wirklich Plug bei, wenn ich das bei Kunden immer wieder sehe. Ich meine, wir reden ja in diesem Fall davon, dass es in der Regel ja Softwareanbieter sind. Meistens sind es die Anbieter, die Business-Software, Line-of-Business-Applications installieren, betreuen, die von unseren Kunden genutzt wird. Und die meisten Datenbankserver, die sind einfach dahin gerotzt. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ja? Mhm. Und da fehlen mir echt die Worte für. Also wenn ich mir überlege, wir würden unsere Infrastruktur so aufsetzen, wie die teilweise ihre SQL-Server, das ist jetzt, betrifft jetzt nicht nur diesen einen speziellen Kunden, sondern ich glaube, ich kann zu jedem Kunden bei uns hinfahren und auf einen SQL oder auf einen Server pointen und sagen, der ist scheiße aufgesetzt und ich werde immer einen finden und immer einen treffen. Und das ist der hässliche Normalfall.
Ja, aber in dem Fall finde ich das besonders deshalb tragisch, weil der Kunde ja sehr darunter gelitten hat, dass ihm irgendwann auf der alten Infrastruktur der Speicherplatz ausgegangen ist. Die haben ja wirklich gekämpft, die hatten wirklich Probleme und wir haben die ja quasi gerade rechtzeitig darunter geholt.
Genau.
Ne? Und wenn ich das dann so sehe, dass du, keine Ahnung, 60 Gigabyte einfach alte Backups da rumliegen hast, dass da teilweise Datenbanken von den Dienstleistern migriert wurden auf einen neuen Server, aber die alten nicht entfernt wurden und dann da irgendwie 100 Gigabyte belegen, da habe ich null Verständnis für, wie man so als Dienstleister da dran gehen kann. Es ist fürchterlich.
Genau. Zwei sehr schöne Aufreger. Also da guckt da ruhig mal euren Softwareanbietern auf die Finger, wenn die da irgendwelche SQL-Server installieren.
Hast du dich denn schon aufgeregt?
Tatsächlich nur über die gleichen Sachen wie du auch. Insofern gibt es ja jetzt nicht wirklich was Neues zu berichten. Mit Blick auf die Uhr denke ich auch, dass wir die Ereignisse der letzten zwei Wochen ganz gut zusammengekehrt haben. Ein bisschen Hausmeisterei am Ende. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut mal in die Shownotes, da könnt ihr uns via PayPal und Steady unterstützen. Da gibt es dann auch noch eine Adresse, unter der es Sticker gibt. Schickt uns einfach einen an euch frankierten Rückumschlag und wir machen den mit Stickern voll. Und kommt in unsere garantiert schwurbelfreie Telegram-Gruppe. Wir werden da auch jetzt dann nochmal einen Termin ankündigen, an dem der Falk ein bisschen was in seiner Proxmox-Umgebung zeigt. In diesem Sinne würde ich sagen, kommt gut in die neue Woche, bleibt gesund.
Danke fürs Zuhören.
Bleibt uns treu und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
Tschüss. Ciao, ciao.